Dodos auf der Flucht, Requiem für ein verlorenes Bestiarium, so lautet der Titel von Michael Vogels neuem Buch. Er widmet sich darin mit akribisch recherchierten Gedichten ausgestorbenen Tierarten. Und damit passt seine Lesung nahezu ideal in den Projektraum der Group Global 3000 in Berlin-Kreuzberg, ist sie doch die einzige Künstlerinitiative hierzulande, die sich ausschließlich nachhaltiger Kunst widmet. Und ganz besonders passt Dodos auf der Flucht hierhin, weil die aktuelle Ausstellung den Titel trägt »Der Gesang verschwindender Arten«. Bildende Kunst und Lyrik gehen also hier Hand in Hand. Mein Name ist Bernd Sobolla und ich darf Sie ein wenig durch den Lesungsabend mit Michael Vogel führen. Michael Vogel ist Lyriker, Schriftsteller und Übersetzer. Er wurde 1975 in Bad Säckingen im Schwarzwald geboren und lebt in Berlin. Vogel veröffentlichte seine ersten Gedichte 2001 in der Zeitschrift Manuskripte, erhielt ein Jahr später das Hermann-Lenz-Stipendium, unter anderem für seine Prosa »Das Weltall fällt in sonderbar geformten Stücken«. 2008 erschien in Kooperation mit Friederike Mayröcker und Bettina Galvani der Gedichtband »Cassandra im Fenster«. 2011 veröffentlichte er dann den Gedichtband »Massenhaft Tiere« und 2014 »Morphine«. Auch in seinem neuen Buch »Dodos auf der Flucht – Requiem für ein verlorenes Bestiarium« widmet sich Michael Vogel den Tieren, genauer gesagt ausgestorbenen Tierarten. Und so liegt die Frage nahe, ob es für ihn eine Art Schlüsselerlebnis für die Verbindung von Lyrik und Tierwelt gab.
Ich bin über die Paläontologie reingestolpert. Eigentlich so ein zufälliger Buchkauf auf dem Flohmarkt. 1,50 Euro oder 2 Euro bezahlt und schon waren die nächsten 6 Jahre meines Lebens weg. Also es hat dann sofort Klick gemacht. Ich habe immer schon über Tiere geschrieben und die Reibung zwischen Mensch und Tier und werde das auch weitermachen, weil es da so viele tolle Themen gibt. Und als ich aber auf die ausgestorbenen Tiere gestoßen bin und auch wie viele das gewesen sind, selbst ohne die Rolle des Menschen, sind das schon unglaublich viele gewesen. Die Tiere, die wir kennen, die uns umgeben oder bis vor kurzem umgeben haben, die machen so ungefähr 0,1% aller Tiere aus, die es jemals auf diesem Planeten gegeben hat. Und das ist schon Stoff, also das Erfindungsreichtum, das die Natur ausgetobt hat in den Gestalten und Formen und Lebensentwürfen, die sie für Tiere gefunden hat, ist unfassbar. Es gab 3 Meter große Riesenkängurus, die so groß waren, dass sie nicht hüpfen konnten, nur so vor sich hin stolperten. Das ist toll, sowas könnte man gar nicht erfinden. Und gleichzeitig so ein ganz großer Teil der Literatur über Tiere ist immer schon das Bestiarium gewesen und ich wusste sofort, dieser tolle Stoff gibt ein Antibestiarium her, ein Bestiarium der Verschwundenen und das ist es dann geworden.
Wann war das, diese erste Begegnung da auf dem Flohmarkt sozusagen?
Vor 6 Jahren, 2012. Der Carolina Sittich. Heisere Stimme, immer drauf los, plappernd mit orangegelbem Kopf. Die Stirn rot, als hätte er Erdbeeren gerammt. Vom Hals abwärts leuchtend grüne Kaskaden. Der einzige Papagei der nordamerikanischen Ostküste. Im tiefsten Winter in Schneestürmen zu Haus. War giftig. Katzen starben nach seinem Verzehr. Von Plantagenbesitzern als Schädling bekämpft, weil er ihre Saaten aß, Früchte abrupfte. Nutzten seine Anhänglichkeit zu Gemetzeln, schossen die kreischend zu den Toten herbeigeflogen kommenden reihenweise ab, bis der ganze Schwarm annulliert war. Die Wälder entlang der Flüsse mit ihren alten, hohlen Bäumen ihm unter den Zehengliedern weggezogen, seine Federn, sein ausgestopfter Körper als Prunk auf Damenhüten begehrt. Als Haustier unpopulär, zerbiss Möbel, schrie unerträglich. Zur Zähmung immer wieder in Wasser getunkt, blieb trotzdem wild, weigerte sich Menschensprache zu lernen. War linksfüßig. Der letzte Carolina-Sittich namens Inkas starb am 21. Februar 1918 im Zoo von Cincinnati. im selben Käfig, in dem 4 Jahre zuvor die letzte Wandertaube Martha gestorben war. Das nächste Gedicht lese ich sozusagen für die Installation neben mir vor. Invasionen. Die von frühen Siedlern in Nordamerika eingeführte europäische Honigbiene erkämpfte sich in Schwärmen die hohlen Bäume, die der Carolina City zum Nisten brauchte, rottete ihn mit aus. Den Indianern kündigten die Fliegen des weißen Mannes sein Näherrücken an. Sie tauchten als seine Vorhut auf. Die Goldkröten. 1964, in wenigen Quadratkilometern, von Nebelschwaden durchzogenen Elfenwalds in Costa Rica, zwischen knorrigen Bäumen, verschlungenen Wurzeln, tropfenden Blättern entdeckt. Unbegreifbar leuchtend neongoldorange, erhaben posierend in ungezügelter Regungslosigkeit kurz vor dem Sex. Lebten unterirdisch, nur im April die Regenzeit oberirdisch ein paar Tage lang mit einer Orgie begrüßend. Die Männlichen kamen als Erste hervor, erwarteten angespannt die Weiblichen. Bewegung war Anmache. Sobald ein Körper zuckte, ging ein Hüpfen und Schreien durch die Menge. Wer irgendjemandes Rücken besprungen hatte, klammerte sich stundenlang darauf fest, egal wie viele Prügel. Die zufälligen Paare ließen Meeresschäume befruchteter Eier in Regenpfützen unter Wurzeln zurück. Letzte Sichtung 15. Mai 1989, als im zweiten Jahr in Folge nur eine einzige männliche Goldkröte auftauchte. Global erwärmt durch die von Menschen in Umlauf gebrachte epidemische Pilzinfektion Chytridiomykose zunichte gemacht.
Und hat sich dein Blick auf diese Tierwelt der Verstorbenen bzw. ja, unter Bedrohung stehenden irgendwie verändert?
Ja, total, aber vor allem durch das Detailwissen. Also bis dahin wusste ich nicht viel, so die üblichen 4, 5 Namen, die den meisten einfallen würden, Säbelzahntiger und so. Aber einer der Knackpunkte ist ja auch immer die Empathie. Und die Empathie ist auch geknüpft an die Erfahrbarkeit einerseits, aber das Wissen auch. Das Wissen über ein Tier schafft diese Erfahrbarkeit erst. Und je mehr ich herausgefunden habe, desto vertrauter wurden mir diese Tiere. Aber Dinosaurier zum Beispiel noch überhaupt nicht. Also da muss ich noch irgendwann den Knackpunkt finden. Die schwarzen Strandammen. Ausgerechnet sie, die keine Zeit, die keine Zug, sondern Standvögel waren, Jahr aus, Jahr ein an Ort und Stelle blieben, im kleinsten Habitat eines nordamerikanischen Vogels, lebten in Salzmarschen bei Cape Canaveral im Schatten der Raumfahrt. Weil im Wettlauf ins All Astronauten und Bodenpersonal Mückenstiche beklagten, versprühte die NASA rings um das Kennedy Space Center 2 Jahrzehnte lang das Insektizid DDT, dessen Entdeckung als Kontaktgift dem für das Pharmaunternehmen Geigy forschenden Chemiker Paul Hermann Müller 1948 den Nobelpreis für Medizin einbrachte. Dass die schwarzen Strandammern jedoch Eier mit zu dünnen Schalen legen ließ, die beim Brüten unter ihrem Körpergewicht zerbrachen. Dann flutete die NASA die Marschen mitsamt der wenigen Überlebenden. Die letzten 5 kamen nach Disney World. Auf Discovery Island, vor Publikum verborgen, irgendwo Cinderellas Schloss, sie hatten sich mit anderen Ammern nicht kreuzen lassen, ihre Käfige nicht als verteidigenswerte Territorien anerkannt, nur Tonaufnahmen von toten Artgenossen mit rau surrendem Gesang Antwort gegeben, starb die letzte schwarze Strandammer am 17. Juni 1987. Ich habe meine Recherchen unter anderem natürlich auch in Museen betrieben, in deren Sammlungen viele ausgestorbene Tiere erhalten sind und deren Sammlungen auch zum Teil zum Aussterben beigetragen haben. Im Frankfurter Senckenberg-Museum durfte ich sogar hinter die Kulissen und dort zwei besonders seltene ausgestorbene Vögel von den Bohneninseln, die zu Japan gehören, sehen, also wirklich nur sehen. Es gibt jeden dieser beiden Vögel, ich werde beide Gedichte jetzt gleich vorlesen, nur noch viermal weltweit. Und die sind so empfindlich, dass sie, wenn man sie anfassen würde, Federn verlieren würden oder komplett auseinanderfallen würden. In so einem Sammlungsraum kann man sich das so vorstellen, es sind große Schubladen in riesigen Schränken und die werden rausgezogen. Der Ornithologe vor Ort, der hat tatsächlich also unzählige Schubladen für mich aufgemacht. Und in den Schubladen sind nach oben offene Schachteln, in denen die Vögel auf dem Rücken liegen. Die Beine in die Luft gestreckt und das sind erschütternde Anblicke und auch zum Teil absurde Anblicke. Also den Carolina-Sittich, den ihr vorhin schon gehört habt, den gab es in seiner Schublade 11-mal. Und das ist so unfassbar unnötig, dass ein Tier 11-mal in einer Schublade liegt. In meinem Buch sind auch Essays über das Aussterben drin. Und dort nenne ich die Zahl Carolina-Sittiche, die es in Washington gibt. Ich glaube, das sind 87. Und das erste Gedicht gab es schon. Ich habe es dann noch überarbeitet und verfeinert. Das zweite Gedicht habe ich nach diesem Besuch geschrieben und habe bei meinem E-Mail-Wechsel mit dem Ornithologen schon beschlossen zu schreiben, denn er schrieb mir zurück, dass ich gerne die beiden Vögel sehen dürfe. Nur die Bohnen-Erddrossel, die sei seiner Auffassung nach völlig unscheinbar. Da gäbe es nicht viel zu sehen und ich dachte mir, dann erst recht über diese und für diese Bohnen-Erddrossel, die so unscheinbar ist, dass man sie sich eigentlich gar nicht anzusehen braucht, möchte ich ein Gedicht schreiben und sie so noch in mein Buch mit reinnehmen. Das war wirklich 2 Wochen vor Abgabe des lektorierten Manuskripts. Der Bohnenkernbeißer, fast nur als heute bekannt, für den Transport nach Europa 1827 und 1828 von ihren frischen Leichnamen, den Vorlieben, Muskelerinnerungen, ihren Stimmen abgestreift. In den geräumigen Speiseröhren Waldfrüchte, Baumknospen. Ein einziger Ruf ist jemals beschrieben worden. Seine Lockstimme ist ein leiser, äußerst feiner und hoher pfeifender Ton, den er bald länger, bald kürzer, bald einzeln, bald öfter wiederholt angibt. Heinrich von Kittlitz, nachdem niemand ihn jemals wieder lebend gesehen hat.
Bevor du schreibst, unternimmst du ausgiebige historische Quellenstudien. Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht und wie hat sich das Verhältnis der Menschen zu den Tieren verändert, also von den Urvölkern hin zu Menschen der heutigen Zeit?
Ja, also da hat sich viel geändert und gleichzeitig wenig. Ich habe für mein Buch große Aufmerksamkeit und Mühe und Sensibilität aufgewendet, um nicht die Urvölker an den Pranger zu stellen. Also es kommen Tiere vor, viele Tiere, die von Ureinwohnern ausgerottet wurden. Aber der Unterschied zwischen den Maori zum Beispiel und den Europäern, die später Neuseeland erreichten, jetzt habe ich natürlich prompt ein Beispiel rausgepickt, das heute nicht vorkam, war, dass es keinen Erfahrungswert gab für die ersten Menschen, die neue Inseln, neue Kontinente erreichten. Also sie wussten nicht, dass es Aussterben gibt. Das hat Europa auch erst sehr spät entdeckt. Das begann im 18. Jahrhundert diskutiert zu werden und biss sich gleichzeitig mit den Religionen, die ja sagen, dass Gott die Tiere geschaffen hat und wieso sollte Gott Tiere schaffen und sie dann wieder wegnehmen. Deswegen zum Beispiel Jefferson, der US-Präsident, der war noch überzeugt und schickte auch wirklich Leute los, dass es irgendwo in entlegenen Tälern, die noch nicht erreicht worden waren, zum Beispiel noch Riesenfaultiere gäbe. Weil man hatte schon Knochen gefunden, man wusste, es gibt welche, denn es gibt Knochen, aber man konnte sich aber nicht vorstellen, dass sie schon verschwunden sind. Ich habe den viel stärkeren Fokus auf Europa gelegt, auch für das Echo, ne? Das Echo aller Diskussionen über Europa, die EU und unsere Verantwortung und Flüchtlingsströme, die hatten ihre früheren Ausbildungen schon als Europäer in andere Länder, auf andere Kontinente strömten für ein besseres Leben, das sie jetzt anderen verwehren wollen. Und als Europäer diese anderen Länder, unter anderem auch die USA, erreichten, war viel Wissen schon da. Also man merkte, Tiere verschwanden, Tiere waren kurz vor dem Aussterben und man hat einfach den Druck erhöht und jeder wollte noch ein Exemplar. Und die Abschussprämien gingen hoch. Die Sprache, in der damals über Tiere gesprochen wurde im frühen Europa, schon ab dem 14. Jahrhundert, war geprägt vom Kolonialismus. Ihr seht, es ist ein super dickes Buch, 250 Seiten. Und prompt gibt es jetzt viele Themen, die ich heute nicht vorgelesen habe, zum Beispiel Kolonialismus. Das eigentlich Tückische ist, das ist ja nicht anders geworden. Der Kolonialismus ist zum Kapitalismus geworden und die Argumente, mit denen heute über Tiere, vom Aussterben bedrohte Tiere ganz besonders gesprochen wird, das sind kapitalistische. Ich würde sagen, falls nicht noch jemand eine Frage hat, könnte ich eigentlich mit dem passenden Gedicht aufhören. Endtitelmusik für den Orang-Utan. Malaiisch Waldmensch. Vernünftiges Wesen aus den Wäldern, auch alte Person aus dem Wald. Still, gedankenvoll, melancholisch. Sieh dies wundervolle Monster mit dem menschlichen Gesicht. Kann, sagen die Eingeborenen, sprechen, verzichtet aber darauf, um nicht zur Arbeit gezwungen zu werden, berichtete Jakob de Bont 1658 in der ersten westlichen Beschreibung des einzelgängerischsten aller Menschenaffen, den Karl von Linné gemeinsam mit dem Menschen und dem Schimpansen in der Gattung Homo klassifizierte, der Gorilla noch unbekannt. Lord Monboddo, Pseudonym des schottischen Richters James Burnett, attestierte ihm 1676 einen Gerechtigkeitssinn. Wurde in Zoos zur kolonialistischen Machtdemonstration zusammen mit exotischen Menschen ausgestellt. Dort der Ausbruchskünstler unter den Häftlingen, ignoriert ihm ausgehändigtes Werkzeug, um sich nachts damit an den Schlössern zu schaffen zu machen. In Freiheit hockt er in Baumkronen dem Kohle-Koltanabbau im Weg, als Schädling erschossen. Seine Regenwälder in Borneo, Sumatra, für Palmöl, für Biotreibstoff in Flammen. Die Brandrodung von der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds, aggressiv gefördert. Bald nur noch in Verwahrung. Dankeschön.